Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: In Pakistan droht Präsident Musharraf die Entmachtung. Die Regierungskoalition einigt sich auf ein Amtsenthebungsverfahren. Runter mit den Preisen. Die Krankenkassen verlangen weiterhin günstigere Medikamente. Den hohen Rohstoffpreisen zum Trotz, der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wächst und wächst. Eine Art Entschuldigung. Die deutschen Sozialdemokraten versuchen sich nach der Affäre Clement in Entspannung. Und die Zahnlücke als Goldgrube, wie eine Branche Gebisse und sich selbst saniert. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Christoph Studer.
Der Machtkampf zwischen der pakistanischen Regierung und Präsident Pervez Musharraf ist voll entbrannt. Die Tage Musharrafs scheinen gezählt. Das Regierungsbündnis will den umstrittenen Politiker und Ex-General des Amtes entheben. Der frühere Militärmachthaber behindere den Übergang zur Demokratie, lautet einer der Vorwürfe an Musharraf. Christoph Heinzle berichtet.
Nun macht die Regierungskoalition in Islamabad nach monatelangen Debatten ernst. Wie Informationsministerin Rehman bestätigte, haben sich die Bhutto-Partei PPP und die Moslem-Liga von Ex-Premier Sharif darauf geeinigt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Musharraf auf den Weg zu bringen. Für den kommenden Montag habe man eine Parlamentssitzung dazu beantragt, so die Ministerin. Das Nationalparlament und die Abgeordneten der Provinzversammlungen sollen in einer gemeinsamen Sitzung das Verfahren gegen Musharraf beschließen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist allerdings nicht sicher. Präsident Musharraf hatte nach ersten Berichten über ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gestern seine geplante Reise zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking verschoben. Er warnte gleichzeitig vor einer Destabilisierung Pakistans für den Fall eines Konflikts zwischen den Verfassungsinstitutionen. Die derzeitige Musharraf-kritische Regierungskoalition war durch einen Erdrutschsieg bei den Parlamentswahlen im Februar an die Macht gekommen. Die beiden großen Parteien konnten sich bislang aber nicht auf ein Vorgehen gegen Musharraf einigen, der im vergangenen Herbst als Präsident wiedergewählt worden war.
Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt zwischen Georgien und der abtrünnigen Provinz Südossetien schlägt Georgien einen Waffenstillstand vor. Die zerstrittenen Parteien sollten sich an einen Tisch setzen und die Friedensverhandlungen wieder aufnehmen, sagte Georgiens Präsident Michail Saakaschwili. Bei schweren Feuergefechten sind in der vergangenen Nacht mindestens 20 Menschen verletzt worden. Südossetien wird von Russland unterstützt. Deshalb wirft Georgien Russland vor, Südossetien annektieren zu wollen. Die Patienten in der Schweiz müssen nach wie vor zu viel für Medikamente bezahlen. Laut dem Krankenkassen-Dachverband Santé Suisse könnten mit günstigeren Medikamenten jährlich 850 Millionen Franken eingespart werden. Dieser Betrag mache fast 4% der Gesamtkosten der Grundversicherung aus. Allein bei den Originalprodukten sei eine Einsparung von einer 500 Millionen Franken möglich, hält Santé Suisse fest. Und bei den Nachahmerprodukten, den sogenannten Generika, 360 Millionen Franken. Nun fordert der Verband einerseits prämienwirksame Preissenkungen, andererseits solle sich der Bund bei der Festsetzung der Medikamentenpreise nicht nur an Hochpreisländern wie Deutschland orientieren, sondern auch an Frankreich und Italien. Einen Tag vor Beginn der Olympischen Spiele in China ist Bundespräsident Pascal Kuschbein im Olympischen Dorf in Peking mit Schweizer Athleten zusammengetroffen. Im Namen des Gesamtbundesrates wünschte er ihnen viel Erfolg, äußerte sich aber auch zur politischen Lage in China. Zur Missachtung der Menschenrechte sagte Kuschbein:
La Suisse a une avec 7,5 millions d'habitants une longue tradition démocratique, une longue tradition de conflit.
Die Schweiz mit ihren 7,5 Millionen Einwohnern habe eine viel längere Tradition im Umgang mit der Demokratie und den Menschenrechten. Das könne man nicht mit einem riesigen Land mit 1,2 Milliarden Einwohnern vergleichen, das sich nur langsam verändere. Zudem forderte der Bundespräsident, man müsse China noch etwas Zeit geben. An der Eröffnungsfeier in Peking werden neben Kuschbein etwa 80 weitere Staats- und Regierungschefs teilnehmen, so viele wie noch nie. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé erwirtschaftet auch unter dem neuen Konzernchef neue Rekordergebnisse. Paul Bulcke, der im April Peter Brabeck als operativen Chef des Unternehmens abgelöst hatte, hat einen Halbjahresgewinn von gut 5,2 Milliarden Franken präsentiert. Das sind gut 6% mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Damit übertraf der Nahrungsmittelmulti die eigenen Zielvorgaben klar. Gewachsen ist Nestlé auch beim Umsatz, überdurchschnittlich stark, vor allem in Asien und Afrika. Der Leitzins im Euroraum bleibt wie erwartet unverändert bei 4,25%. Das hat die Europäische Zentralbank EZB mitgeteilt. Im Juli hatte die EZB den wichtigsten Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft noch um 0,25% erhöht, mit dem Ziel, die starke Geldentwertung zu bekämpfen. Die Kritik am Entscheid war massiv. Im Streit in der deutschen SPD um den Ausschluss des ehemaligen Wirtschaftsministers Wolfgang Clement haben sich die Wogen geglättet. Die hessische SPD, mit der sich Clement überworfen hatte, ist zufrieden mit der heutigen Erklärung des Ex-Ministers. Clement hat öffentlich bekannt, es tue ihm leid, dass er die hessischen Parteifreunde verletzt habe. Clement hatte im Januar indirekt zur Nichtwahl von Parteikollegin Ypsilanti aufgerufen. Letzte Woche beschloss die SPD-Schiedskommission Nordrhein-Westfalen den Ausschluss Clements. Den definitiven Entscheid fällt die Schiedskommission der bundesweiten SPD. Wegen eines Pilotenstreiks sind in Deutschland 90% der Flüge der Lufthansa-Tochter Cityline gestrichen worden. Insgesamt fielen 360 Flüge nach europäischen Zielen aus. Der Streik soll noch bis morgen Nachmittag dauern. Die Lufthansa rechnet damit, weitere 140 Flüge streichen zu müssen. Die Piloten der Cityline verlangen dieselben Löhne, wie sie bei der Muttergesellschaft Lufthansa bezahlt werden. Der israelische Regisseur Amos Kitay wird am Filmfestival Locarno mit dem Ehrenleoparden ausgezeichnet. Amos Kitay sei einer der größten Filmemacher der Gegenwart, sagte Festivaldirektor Frederik Mehr. Der 58-jährige Kitay wurde in Haifa geboren und war ursprünglich Architekt. Er beschäftigt sich in seinen Werken mit seiner Heimat Israel. Den Ehrenleoparden haben bereits Regisseure wie Bernardo Bertolucci oder Jean-Luc Godard erhalten. Der italienische Designer Andrea Pininfarina ist bei einem Verkehrsunfall bei Turin umgekommen. Pininfarina, der Präsident des gleichnamigen Konzerns war, wurde 51-jährig. Sein Großvater hatte die Firma 1930 gegründet. Sie zählt zu den bedeutendsten Autodesignern und entwarf bereits Fahrzeuge für Hersteller wie Ferrari, Alfa, Ford und Volvo. Auch im Schienenfahrzeugdesign ist das Unternehmen tätig. Für die SBB entwarf Pininfarina zum Beispiel die Intercity-Neigezüge ICN. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.182 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.536 Punkten, minus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 62,95 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,22. Das Wetter: am Abend und in der Nacht kommt es zu teils heftigen Gewittern. Morgen Freitag gibt es im Norden noch einige Schauer mit sonnigen Abschnitten bei 23 Grad. Im Süden wird es zunehmend sonnig bei 28 Grad. Am Samstag fallen im Norden noch letzte Tropfen, dann wird es wie bereits im Süden immer sonniger. Und am Sonntag schließlich ist es trotz Wolkenfeldern sonnig bei höchstens 27 Grad.
Musharrafs Stuhl wackelt, aber wie stark rütteln die USA daran? Das Gespräch mit der Pakistan-Expertin. Die Preise für Medikamente sollen purzeln, aber Parallelimporte sind offenbar out. Dann vorgesorgt und abkassiert, wie Nestles aggressive Preispolitik dem Konzern einen Platz an der Sonne sichert. Ein plombensicheres Geschäft. Die Schweizer Hersteller von künstlichen Zähnen fürchten keine Billigkonkurrenz. Die Entschuldigung fürs Protokoll. Die SPD versucht sich in Schadensbegrenzung mitten im Grabenkrieg. Mit dem Rücken zur Wand, mit dem Gesicht aber auch. In Bolivien hat Präsident Evo Morales schlechte Aussichten. Und on the road, quer durch die Staaten. Heute machen wir in unserer Serie Stopp bei den Outsidern der Outsider. Die Luft wird dünn für den pakistanischen Präsidenten Musharraf, und das nicht wegen einer Olympiareise nach Peking. Nein, jetzt droht dem umstrittenen Autokraten also die Entmachtung. denn die beiden Parteien, die seit der Wahl im Dezember eine Koalition gegen ihn bilden, haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Musharraf beschlossen. Dazu soll es eine Sondersitzung geben nächsten Montag. Ich sprach mit der Südasien-Korrespondentin der Financial Times Deutschland, Britta Petersen, und fragte sie, wie dünn ist die Luft für Präsident Musharraf wirklich?
Das hängt von zwei Faktoren ab. Der eine Faktor ist, ob es tatsächlich der Koalition gelingt, in beiden Häusern des pakistanischen Parlaments die erforderliche Zweidrittelmehrheit dafür zu bekommen. Das ist noch nicht klar, weil die Partei von Präsident Musharraf, die PMLQ, im Senat, also im Oberhaus, eine Mehrheit hat, während im Unterhaus die Regierungskoalition eine Mehrheit hat. Und der andere Faktor ist, wie sich die Amerikaner verhalten. Die Amerikaner haben ja in den letzten Monaten relativ viel Druck ausgeübt, auf Pakistan stärker gegen den Terrorismus an der afghanischen Grenze vorzugehen. Bisher haben sie aber immer Musharraf gestützt. Und es wird also relativ viel davon abhängen, ob dieses Verfahren eigentlich mit den Amerikanern abgesprochen ist, ob die Amerikaner ihr Okay dazu geben oder ob das mehr eine Showveranstaltung für die Kulisse in Pakistan ist.
Bisher war ja die Volkspartei PPP gegen dieses Amtsenthebungsverfahren. Weshalb überhaupt kommt es jetzt zu diesen Gesprächen? Weshalb ist jetzt so etwas überhaupt möglich?
Das kann zwei Gründe haben. Also der eine ist ganz offensichtlich ein innenpolitischer Grund. Der Druck auf die Regierung ist enorm, weil die Regierung damals eben gerade deswegen ins Amt gewählt wurde, mit dem Versprechen, den höchst unpopulären Musharraf abzusetzen. Ich habe am Montag in Lahore den Führer der Anwaltsbewegung Aziz Hasan gesprochen und er hat mir gesagt, wir werden auf jeden Fall weitermachen, wir werden so lange Druck machen, bis die Richter, die Musharraf abgesetzt hat, wieder im Amt sind. Das heißt, es gibt massiven Druck von der pakistanischen Öffentlichkeit, Musharraf loszuwerden und die abgesetzten Richter wieder einzusetzen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund kann aber eben auch sein, dass die Amerikaner möglicherweise eingesehen haben, dass ihr sklavisches Festhalten an Musharraf Pakistan nicht weiterbringt.
Und was könnte der Auslöser gewesen sein für diese Einsicht?
Wie Sie wissen, ist die Situation an der Grenze zu Afghanistan in Pakistan im Moment sehr kritisch. Ich bin letzte Woche in Peshawar gewesen. Peshawar ist quasi von Taliban umzingelt. Es finden dort Dinge statt, die auch schon gefährlich daran erinnern, an die Zeit kurz bevor die Taliban Afghanistan erobert haben. Es werden dort Leute gestoppt, ihnen werden aus ihren Autos die Musikkassetten entfernt. Frauen dürfen nicht mehr ohne Burka auf die Straße gehen. Männer müssen 500 Rupien Strafe zahlen, wenn sie keine Kopfbedeckung und keinen Bart tragen. Und so weiter. So nah sind die Taliban inzwischen an einer der größten Städte des Landes Peshawar dran. Und dann gibt es natürlich auch noch massive Kämpfe in den autonomen Stammesgebieten, in Swat etwa oder in Nordwaziristan. Und die Amerikaner wissen natürlich ganz genau, dass solange Pakistan nicht dazu in der Lage oder willens ist, gegen diese Kräfte vorzugehen, wird man Afghanistan nicht befrieden können.
Kommen wir auf die Richter zurück, die Sie bereits angesprochen haben. Entscheidend ist ja, was passiert mit dem Oberrichter Chaudhry. Wird er wieder eingesetzt?
Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Falls Chaudhry wieder eingesetzt wird, muss man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass er die Wiederwahl Musharrafs für ungültig erklären wird. In der Tat ist es ja so, dass Musharraf sich zum dritten Mal hat wiederwählen lassen und das eigentlich verfassungswidrig ist. Die pakistanische Verfassung sieht vor, dass der Präsident eigentlich nur zweimal kandidieren darf. Und Chaudhry hatte sich damals schon dagegen gewandt, woraufhin er ja dann von Musharraf abgesetzt wurde.
Das heißt, es bleibt eigentlich sehr viel offen. Wird sich am Montag überhaupt etwas entscheiden?
Angesichts der Tatsache, dass die Regierungskoalition nun damit rausgekommen ist, scheint sich doch einiges bewegt zu haben hinter den Kulissen. Aber ich denke, es wird so oder so was passieren und es muss auch was passieren. Pakistan befindet sich im Moment in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Taliban-Drohung ist da. Die Bevölkerung hat den Eindruck, dass sie im Grunde genommen von einer Regierung regiert wird, die kopflos ist. Und es ist zu hoffen, dass aus dieser Geschichte jetzt was Substanzielles und Gutes bei rauskommt.
Informationen von der Journalistin Britta Petersen. Es mag wohl stimmen, dass wir für Medikamente jetzt etwas weniger bezahlen als noch vor einigen Jahren. Doch verglichen mit anderen europäischen Ländern sind die hiesigen Preise noch immer sehr hoch. Deshalb verlangen die Krankenkassen, dass Tabletten und Co. noch weniger kosten. Aber weder die Kassen noch der Preisüberwacher setzen dafür noch auf Parallelimporte. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Die 100 meistverkauften Medikamente sind in der Schweiz etwas billiger als in Deutschland. Im Vergleich mit 6 weiteren europäischen Staaten aber liegen die Schweizer Preise laut dem Krankenkassenverband Santé-Suisse rund 7% höher. Das sei zu teuer, findet Santé-Suisse-Direktor Stefan Kaufmann.
Wir stellen fest, dass es immer noch großen Handlungsbedarf gibt. Bei den Originalpräparaten ist in den letzten 3 Jahren das Potenzial von 850 Millionen auf 500 Millionen gesenkt worden. Aber diese 500 Millionen sind doch noch ein beachtliches Sparpotenzial.
Hinzu kommen laut den Berechnungen von Santé-Suisse noch rund 350 Millionen Franken, die man mit mehr und möglich günstigen Generika, also Nachahmerpräparaten, einsparen könnte. Das Bundesamt für Gesundheit hat die Medikamentenpreise in den letzten 2 Jahren deutlich gesenkt, aber das reiche nicht, finden die Krankenkassen und mit ihnen der Preisüberwacher Rudolf Strahm. Zusammen fordern sie weitere Preissenkungen und tiefere Margen. Ärzte und Apotheken verdienten zu viel am Geschäft mit den Pillen, sagt Strahm.
Wir haben heute eine unselige Margenordnung, die immer noch zum Verkauf anreizt. Der Arzt, der mehr Medikamente verkauft, verdient auch mehr und das ist nicht richtig.
Auch das Bundesamt für Gesundheit strebt tiefere Margen an und verhandelt zurzeit mit der Branche. In der Diskussion über die Medikamentenpreise fällt auf, Preisüberwacher Rudolf Strahm beharrt heute nicht mehr auf Parallelimporten, auf der Möglichkeit also, Medikamente günstiger aus dem europäischen Ausland einzuführen. Im Juni hatte der Nationalrat generell Nein gesagt zu Parallelimporten. Im Ständerat zeichnet sich nun ein Kompromiss ab. Parallelimporte ja, aber nicht bei den Medikamenten. Damit könnte Preisüberwacher Strahm nun leben.
Ich bin ja als ehemaliger Politiker realistisch genug. Bei uns geht nichts gegen die Pharma, dann sollte man wenigstens das andere tun.
Also Parallelimporte etwa bei Sportgeräten, Computern oder Haushaltsgeräten, nicht aber bei den kassenpflichtigen Medikamenten. Auch für die Krankenkassen haben Parallelimporte nicht erste Priorität. Und die Zürcher Gesundheitsökonomin Anna Sachs zweifelt, ob Parallelimporte die Medikamente überhaupt billiger machen könnten.
Parallelimporte, die sind auf jeden Fall früher oder später notwendig. Allerdings ist es fraglich, ob sie wirklich so viel Einsparungen bringen würden. Denn die Preise für Medikamente, die werden ja von Behörden festgesetzt, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Es gibt also nicht in dem Sinn einen freien Markt, der dann so spielt wie eben irgendein Markt sonst.
Heute fordert nur noch die Linke geschlossen Parallelimporte bei den Medikamenten. Verschiedene CVP-Politiker haben kürzlich ins Nein-Lager gewechselt. Mit der kompromissbereiten Position des Preisüberwachers verliert die Forderung nach Parallelimporten bei Medikamenten weitere politische Unterstützung.
Dominik Meyer. Im Nahrungsmittelbereich gibt es kaum ein Vorbeikommen an Nestlé, der Nummer 1. Nesquik und Nespresso zum Beispiel stehen ja auch in unzähligen Küchen und Kantinen. Selbst die hohen Rohstoffpreise, die der Konkurrenz so zusetzen, konnten dem Multi aus Vevey bis jetzt nichts anhaben. Die Gewinne im ersten halben Jahr haben die Erwartungen einmal mehr übertroffen. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Nestlé hat die Nase vorn. Als eines der ersten Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche hatte der Konzern die massiven Preissteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie Milch, Kakao oder Kaffee vorhergesagt und gleichzeitig vorgesorgt. Mit den Lieferanten wurden langfristige Verträge ausgehandelt mit fixen und im Vergleich zu heute deutlich tieferen Preisen. Damit konnte Nestlé noch von günstigen Rohstoffkosten profitieren, als diese auf dem Weltmarkt längst rasant am Steigen waren. Das vergrößerte vor allem die Margen der Waadtländer, denn diese hoben die Preise auf ihre Produkte mit Hinweis auf den Rohstoffmarkt an. Ein Beispiel. Die Preiskurve für Kaffee zeigt auf dem Weltmarkt steil nach oben. Noch profitiert Nestlé von den fixen Lieferverträgen für Kaffee, erhöht aber trotzdem die Preise. So sind es denn auch die Sparten Fertigkaffee und Espresso, die bei Nestlé in den ersten 6 Monaten am schnellsten gewachsen sind. Und während Hollywood-Beau George Clooney in der Werbung lässig durch den Espresso-Laden schlendert, klettert der Umsatz mit den Espresso-Kapseln aus Aluminium um satte 40%. Diese Strategie verschaffte Nestlé auch einen markanten Vorsprung auf Konkurrenten wie die britische Unilever oder Danone aus Frankreich. Doch etwas getrübt sind die Aussichten. Wegen der rückläufigen Konjunktur müssen weltweit viele Konsumenten auf günstigere Produkte umschwenken. Experten warnen deshalb, Nestlé könnte mit seiner aggressiven Preispolitik den Bogen überspannt haben.
Dagmar Zumstein. Neben Nestlé hat heute auch der Basler Dental-Implantatehersteller Straumann die Zahlen für das erste Halbjahr 2008 präsentiert. Auch hier ausgezeichnete Zahlen. Künstliche Zahnwurzeln, auf die dann künstliche Zähne geschraubt werden, sind ganz offensichtlich ein gutes Geschäft. Selbst neue Anbieter von Billigzahnimplantaten braucht die Branche nicht zu fürchten. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Billigimplantate sind in der Branche in aller Munde. Seit der US-amerikanische Zahnimplantat-Pionier Jerry Nisnik kürzlich verkündet hat, er liefere Zahnimplantate sofort zu einem deutlich tieferen Preis. Eine eigene Billiglinie will Straumann dagegen nicht, sagt der Chef des Basler Unternehmens, Gilbert Achermann.
Nein, das ist nicht unsere Absicht, überhaupt nicht, weil wir glauben, dass im qualitativ hochstehenden Segment nach wie vor enormes Wachstumspotenzial existiert.
In der Tat wächst die Branche im Moment sehr gut, pro Jahr um mehr als 15%. Denn noch immer dominieren weltweit konventionelle Brücken oder Kronen, die in der Regel zwar günstiger sind, jedoch den Nachteil haben, dass dafür gesunde Zähne zurechtgeschliffen werden müssen. Für die technologisch besseren und im Gebrauch angenehmeren Dentalimplantate besteht also ein Nachholbedarf. Das bestätigt auch der Berner Zahnmedizinprofessor Daniel Buser, Präsident der Schweizer Implantatstiftung.
Man nimmt an, dass die Durchdringungsrate mit dieser Therapieform weltweit gesehen immer noch irgendwo zwischen 5% und 10% ist. In der Schweiz dürfte das etwas höher sein, aber es ist natürlich nach wie vor überwiegend, dass die sogenannte konventionelle Prothetik, also mit Brücken oder Kronen gemacht wird.
Auf diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Billiganbieter versuchen, in das rasch wachsende Gebiet der Dentalimplantate einzusteigen. Allzu viel Geld sei damit aber nicht zu machen, stellt Daniel Buser klar, international einer der angesehensten Dentalchirurgen.
Der Preis eines Implantates ist im Gesamttext der Behandlungskosten im Bereich 10-15%. Das heißt also, wenn man für das Implantat 50 Franken einspart, ist es eine minimale Verbilligung der Behandlungskosten.
50 Franken Einsparung auf Behandlungskosten von durchschnittlich 3'000 Franken pro Zahn. Da gibt es weder für den operierenden Arzt noch für den Patienten einen großen Anreiz, günstigere Implantate zu benutzen. Zumal die teuren Originalprodukte der forschenden Firmen klinisch getestet sind. Diejenigen der Billigkonkurrenz sind es in den meisten Fällen nicht, weshalb ihnen zum Verhängnis werden könnte, dass die Aufsichtsbehörden vieler Länder immer stärker nach breiten wissenschaftlichen Untersuchungen verlangen. Dass es für Billiganbieter deshalb nicht leicht ist, sich ein grösseres Stück des Kuchens zu sichern, meint auch der langjährige Branchenbeobachter Christoph Gretler von der Credit Suisse.
Der Markt ist attraktiv, er wächst, er hat hohe Margen, von dort her zieht er neue Wettbewerber an. Aber ich denke nicht, dass die als Summe signifikant stärker wachsen werden als die großen Wettbewerber, also dass keine großen Marktanteilsverschiebungen stattfinden werden.
Davon profitiert die Schweiz ganz besonders, denn mit Straumann und Nobel Biocare haben die beiden Weltmarktführer ihren Sitz in unserem Land.
Rainer Bohrer. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Wie Boliviens Präsident versucht, an der Macht zu bleiben. Und wie Künstler ein amerikanisches Kaff am Leben erhalten. Zuerst aber Überlebensversuche der SPD. Denn was die deutschen Sozialdemokraten während der Sommerurlaubszeit bieten, hat schon was von Selbstzerfleischung. Jüngster Höhepunkt? Der mögliche Parteiausschluss des früheren SPD-Politikers Wolfgang Clement. Seine provokative Kritik kurz vor der Hessenwahl im Januar könnte die Gefühle von Wahlkämpfern dort verletzt haben, gibt er jetzt zu und entschuldigt sich.
Soweit das der Fall ist, möchte ich dafür den Betroffenen mein Bedauern ausdrücken. Das war natürlich nicht die Absicht meines Kommentars und mir täte das leid und mir tut es leid, wenn es dazu zu solchen Emotionen, zu solchen Gefühlen gekommen ist.
Eine gewundene Entschuldigung für verletzte Gefühle. In der Sache aber bleibt Clement hart. Die Abkehr von Kohle und Atom hält er energiepolitisch für falsch. Trotzdem wertet der SPD-Chef Beck die Erklärung des ehemaligen Wirtschaftsministers als gutes Signal. Eine andere Wahl hat er auch gar nicht, meint unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hötzeler.
Was hatte sich Wolfgang Clement in den letzten Tagen nicht alles anhören müssen? Ein Sturkopf sei er, ein arroganter Besserwisser, ein atomhöriger Lobbyist, der seinen Machtverlust nicht verkraftet habe und sich deshalb aufführe wie Graf Rotz. Es war eine Schimpfkanonade, wie sie gemeinhin nur unter echten Parteifreunden abgeschossen wird. Mag sein, dass sich der vielgescholtene zeitweise sogar darüber amüsiert hat, denn Wolfgang Clement gehört zu jenen, die fast so gut einstecken können wie austeilen. Doch irgendwann hat es offenbar auch ihm gedämmert, dass es nun an der Zeit ist einzulenken, dass das erbitterte Gezänk mitten im Sommerloch sonst auch noch die tapfersten der verbliebenen SPD-Anhänger in die Flucht treibt. Heute also hat sich Wolfgang Clement entschuldigt. Nicht etwa für seinen Verriss der hessischen Energiepolitik, nicht für seinen indirekten Aufruf zur Nichtwahl von Andrea Ypsilanti, nein, nur dafür, dass sich die hessischen Wahlkämpfer damals vielleicht von ihm hätten im Stich gelassen fühlen können. Es war eine Entschuldigung, wie sie kürzer kaum hätte ausfallen können. Denn inhaltlich gab der ehemalige Superminister kein Jota nach. Er sieht die Hessen auf dem falschen Weg und das will er auch in Zukunft wann, wo und wie auch immer sagen dürfen. Im Namen der Meinungsfreiheit und notfalls auch wieder jede parteiinterne Solidarität. Vor ein paar Wochen noch hätte diese demonstrative Clementsche Beharrlichkeit wohl einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Heute aber konnten die Sozialdemokraten ihr Glück kaum fassen. Richtig gut und vernünftig sei Clemens Erklärung gewesen, lobte der konservative Flügel. Als Akt der Demut bewertete sie der saarländische SPD-Chef und aus Bayern hieß es bibelfest, man wisse ja, dass im Hause des Vaters über einen reuigen Sünder mehr Freude herrsche als über 99 Gerechte. Wen wundert's da noch, dass selbst die Linke und die von Clement so hart kritisierten Hessen sich öffentlich darüber freuten, dass man sich nun endlich wieder den Sachthemen zuwenden dürfe. Allein, es ist die Stunde der Nebelwerfer. Niemand weiß das besser als Kurt Beck. Auch er hat zwar heute Clemens Entschuldigung mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, aber vor allem deshalb, weil ihm das zumindest auf einer politischen Baustelle etwas Luft verschafft. Die Bayernwahl, die Kanzlerfrage, das Verhältnis zur Linken, all dies soll der bisher nämlich eher glücklose SPD-Chef in den nächsten paar Wochen bereits richten. Dagegen ist so ein Ausschlussverfahren fast schon ein Klacks. Wenn denn endlich einmal der Deckel drauf ist und die Wogen etwas geglättet sind.
Evo Morales, der strahlende Präsident Boliviens, der sich lieber im Alpaka-Pullover als im Nadelstreifenanzug zeigte, der erste Indio, der es zum Präsidenten des Landes in den Anden gebracht hat. Diesem Evo Morales ist mittlerweile das Strahlen vergangen. Die Gewalt in Bolivien nimmt alarmierend zu. Einzelne Gegenden im tiefer gelegenen Westen verlangen Autonomie, die Indios oben in den Anden wollen mehr Rechte. Und Evo Morales muss sich am Wochenende einem Referendum über seine eigene politische Zukunft stellen. Bolivien in Aufruhr, Ulrich Achermann zu den Gründen.
Bolivien ist gespalten, die Lage dramatisch. In der offiziellen Landeshauptstadt Sucre fanden die Unabhängigkeitsfeiern gestern ohne den linken Präsidenten statt, weil offenbar die Sicherheit von Evo Morales bedroht gewesen ist. Davor musste in Tarija ein Treffen zwischen den Präsidenten Argentiniens, Boliviens und Venezuelas abgesagt werden. Morales-Oppositionelle waren dabei, den Flughafen und das Tagungszentrum zu besetzen. Und in Santa Cruz de la Sierra konnte der Indio-Präsident aus Sorge um die eigene Sicherheit eine Luftwaffenbasis nicht verlassen. Trotzdem wird die konservative Opposition beim Absetzungsreferendum den Kürzeren ziehen, Evo Morales die Macht wahrscheinlich behalten. 2005 wurde der frühere Gewerkschafter mit 54% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Gehen müsste er, wenn sich eine noch größere Mehrheit gegen ihn bildet. Aber danach sieht es im hochpolarisierten Bolivien nicht aus. Auch deswegen nicht, weil Morales im Andenhochland weiter breite Unterstützung genießt. Bei den Indios gelten der linke Reformkurs und die Wurzeln des Präsidenten im Aymara-Volk als Garantie für den Anspruch, die diskriminierte und ausgebeutete Urbevölkerung mit mehr Rechten auszustatten. Ganz anders im Osten des Landes. Im Tiefland lief Morales auf mit seinen Plänen, in Bolivien eine sozialistische Verfassung zu verankern. Im wirtschaftlich wichtigsten Landesteil leben Einwanderer aus Europa, Weiße, die die dunkelhäutige Urbevölkerung im Hochland als minderwertig betrachten. Diese Bolivianer verehren nicht die Pachamama, die Göttin der Erde, sondern den eigenen Reichtum. Evo Morales' Verstaatlichung der Bodenschätze und die Sozialreformen für die Indios lehnen die Tiefland-Bolivianer rundweg ab. Und zwar, weil sie als Großgrundbesitzer um ihren Boden fürchten und Angst haben davor, dass die Regierung auf enteigneten Gütern Bauern aus dem Hochland ansiedeln könnte. Diese Ängste führen auch dazu, dass die Tieflandgesellschaft mehr Unabhängigkeit vom Zentralstaat fordert und größere Autonomie für die Teilstaaten. Forderungen, die auch berechtigt sind. Schließlich entscheidet im zentralstaatlichen Bolivien der Bildungsminister in La Paz über jede einzelne Wandtafel für die Regionen. Die Legitimität des Autonomieanspruches hat Evo Morales immer weniger stark gewichtet als die Schutzfunktion für die Großgrundbesitzerelite, den er auch beinhaltet. Jetzt ist das Zerwürfnis groß und ein Ausweg immer schwieriger zu finden. Viel politisches Fingerspitzengefühl zeigt auch Evo Morales nicht, wenn er in aufgewühlten Regionen Wahlkampf in eigener Sache macht und damit Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern provoziert. Reformen braucht Bolivien, das ärmste Land in Südamerika, zweifellos, aber genauso dringend einen Staatspräsidenten, der Brücken bauen kann zwischen Ethnien und Landesteilen.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Jetzt ist es 18.32 Uhr zur Wiederholung der Sommerserie vom Mittag. USA von West nach Ost, von Ost nach West die vierte, beziehungsweise von West nach Ost die zweite. Etappenziel auf dem Weg nach Kansas, Tuscarora in Nevada, gut 900 Kilometer von San Francisco entfernt. Das war einst eine lebhafte Bergbaustadt, wo Gold und Silber abgebaut wurden. Jetzt ist es ein gottverlassenes Nest. Bis zur nächsten Ortschaft geht es 80 Kilometer. Dass Tuscarora nicht zur Geisterstadt wurde, wie viele andere alten Minenstädte, hat es ganz speziellen Neuzuzügen zu verdanken. Künstlerinnen und Künstler, die sich dort verwirklichen, halten Tuscarora am Leben. Max Ackermann unterwegs in die Nordwestecke des Silberstaates Nevada.
On the road, und das gleich richtig. Amerika ist groß und die Wege sind weit. 560 Meilen, über 900 Kilometer bis Tuscarora. Da kann ein bisschen aufmunternde Musik nicht schaden. Etwas Nostalgie aus Berkeley, der Universitätsstadt gleich jenseits der Bay Bridge von San Francisco. Von dort aus haben die Creedence Clearwater Revival die 60er Jahre mit aufgemischt. Rolling, rolling, rolling on a river. Auch wir reihen uns ein in die 10-spurige Autobahn Richtung Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens. Nach Sacramento werden die Straßen schmaler und steiler. Es geht bergan Richtung Sierra Nevada. Hier ist El Dorado County, wo 1849 der kalifornische Goldrush begann. Jetzt ist es fast 40 Grad heiß, doch im Winter toben hier oben häufig Schneestürme. Die Passhöhe ist auf 7400 Fuß, höher als Gotthard oder Grimsel. Unten im Tal lockt der Lake Tahoe mit seinem berühmten tiefblauen Wasser. Ein Bergsee, fast so groß wie der Kanton Baselland und einer der ganz großen Touristenmagneten. 3 Millionen Gäste kommen jedes Jahr hierher in die Grenzregion von Kalifornien und Nevada. Die letzten Meilen vor Tuscarora sind mit einem normalen Straßenauto kaum zu bewältigen. Tuscarora, im Nordosten Nevadas gelegen, ist eine jener vielen Minenstädte, die in den 70er und 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts wie Pilze aus dem Boden schossen. 1870 wurde hier Silber gefunden und praktisch über Nacht entstand eine Stadt mit 4000 Bewohnern, heißt es in einem alten Dokumentarfilm.
Almost overnight, Tuscarora grew into a bustling frontier town of 4000, with saloons, hotels, churches, schools, newspapers, and the largest Chinatown between Salt Lake and San Francisco.
Schon wenige Jahre später war die Bonanza vorbei und heute sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Tuscarora schnell aufgezählt.
Gary and Dee live here year-round, and Sydney, and Laura, and Elaine, and Dennis, and Ben, and then I think Janet's moving up to school teacher, and Milt.
Im Ganzen 13 Leute, inklusive Leonard Palmiter. Der 62-jährige ehemalige Ingenieur aus Sacramento wollte als junger Mann eigentlich nach Australien auswandern, machte zuvor aber noch bei Freunden in Tuscarora Ferien und ist geblieben.
I used to drive trucks, so I drove truck for them, and I worked construction, then I worked on drill rigs, and then I ended up at the mine over here, and I worked as a blaster for 16 years, I guess. I did a lot of trapping, sole pelts and stuff like that. Bobcats and coyotes.
Wildkatzen und Kojoten hat Leonard gejagt und ihre Felle verkauft. Daneben in den Minen gearbeitet und als Lastwagenfahrer. Jetzt ist er pensioniert, aber immer noch liebt er die Einsamkeit. Zurück in die Stadt will er nie mehr.
I like being alone. I've always been a loner. In the city, I can't stand it. Where my mom lives, God, there's a killing every day. They've got sirens going, you know. Helicopters flying over with spotlights, people getting robbed. It's insane.
Doch ganz will es ihm auch in Tuscarora nicht mehr gefallen. Zu viele Vorschriften hier, schimpft der alte Trapper. Zum Jagen brauche er eine Lizenz, den Abfall dürfe er nicht einfach mehr vergraben und selbst das Wassersystem koste Gebühren.
So now it's up to $43 or $42 a month. I told him, I don't want to be part of your water system. You take your water system and do whatever you want. I'll have a drill rig come in and drill me a well in my yard and I'll have my own well. And then you guys do whatever you want. No, you can't do that, you can't do that.
Leonard ist ein Einzelgänger, voller Misstrauen gegen Obrigkeit und Staat. Bei den Präsidentschaftswahlen wird er wohl den aussichtslosen Kandidaten der Libertären Partei wählen. Damit ist Leonard selbst in Tuscarora ein Außenseiter. Hier ist Barack Obama populär, denn die ehemalige Minenstadt ist inzwischen zu einem Künstlerdorf geworden. Julie und Dennis sind vor 36 Jahren von Kalifornien nach Tuscarora gezogen. Julie hat in Los Angeles als Krankenschwester gearbeitet, Dennis als Keramiker und Kunstprofessor. Doch das bequeme Leben kam ihnen immer leerer vor und der Kulturbetrieb zu hektisch. Als Julie und Dennis auf eine Ferienreise nach Tuscarora kamen, wurde Dennis klar, du hast entweder Geld oder Zeit. Und er wählte die Zeit.
You either have time or money. And I had time.
Und kaum Gelegenheit, das wenige Geld auszugeben.
You know, when we came here, I wanted to buy, we rented a house down below, $20 a month. And I wanted to buy a Land Rover. There was a 2-year-old Land Rover for sale.
$20 im Monat kostete die Miete ihres ersten Hauses und als Dennis von einem Nachbarn einen gebrauchten Geländewagen kaufen wollte, verlangte der $5,000, aber gab gleich noch ein Haus dazu. Als Dennis bloß der Form halber Bedenkzeit verlangte, ging der Verkäufer auf $4,500 runter und legte noch ein zweites Haus dazu.
I paid $4,500, I ended up with 2 houses and a 2-year-old Land Rover.
Das Leben ist billig in Tuscarora. Eine kleine Töpferschule, wo Dennis jeweils im Sommer Kurse für kunstbegeisterte Städter anbot, genügte, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Dank zahlreicher Atelieraufenthalte in Osteuropa, in Australien und in China riss auch der Kontakt zur internationalen Kunstszene nie ganz ab. Dennis Parks Werke sind in Museen und Sammlungen rund um die Erde zu sehen und ganz ab der Welt ist Tuscarora ja auch wieder nicht. In einer Stunde sei er in Elko auf dem Flughafen, sagt Dennis, könne von dort nach Salt Lake City fliegen und weiter, wo immer er hinwolle. So einfach sei es nicht mal in Los Angeles gewesen.
And here I'm an hour from an airport. And I wasn't that close when I lived in Los Angeles. Go down to Elko and I get, you know, fly me to Salt Lake and I go any place.
Da biegt sich Dennis die Wirklichkeit schon ein bisschen sehr zurecht. Noch abgelegener als Tuscarora geht fast nicht. Aber das hat natürlich auch seine Vorteile.
Wow.
Im Baggersee am Dorfrand nehmen wir ein erfrischendes Bad, splitterfasernackt. Nicht an vielen Orten zu empfehlen in den meist ziemlich brüden USA. Doch hier kümmert das niemanden. Es ist diese Freiheit und die Weite des Landes, die nach Dennis und Julie noch mehr Künstlerinnen und Künstler nach Tuscarora gezogen haben. Ron aus Minnesota, der alten Bergbauschrott in Öl malt. Elaine, die Objektkünstlerin aus Kalifornien, die Anregung in der kargen Wüste der Umgebung findet. Gail, die Goldschmiedin, ein Drehbuchautor, eine Weberin und Laura, die Töpferin aus dem Nachbarstaat Utah.
This house and this house are very old. Late 1800s. Does that sound about right?
I think so.
This, the brick building?
Ein paar wenige Häuser aus der Boomzeit Ende des 19. Jahrhunderts stehen noch im Dorf. Das ehemalige Verwaltungsgebäude zum Beispiel, wo man die Gold Nuggets und das gefundene Silber wägen konnte. Die meisten historischen Gebäude aber sind verschwunden, zerfallen, verheizt, ersetzt durch selbst zusammengenagelte Holzkonstruktionen oder vorfabrizierte Containerwohnungen. Auch von der alten Schule steht nur noch ein kleiner Teil.
A big, huge two-story building was the school. This was just the entrance.
Heute lebt nur noch ein einziges schulpflichtiges Kind in Tuscarora, Elaines achtjährige Tochter Aurora. Sie besucht mit 5 anderen Kindern aus umliegenden Farmen eine Einklassenschule, etwa 12 Kilometer vom Dorf entfernt.
It's a two-room, one teacher, 6 children school.
Elaine fährt Aurora jeden Tag 2-mal hin und holt sie wieder ab. Das Auto ist ihr überlebenswichtig. Der nächste Laden ist im 80 Kilometer entfernten Elko. Galerien, in denen sich die Werke der Künstlerinnen und Künstler aus Tuscarora allenfalls verkaufen lassen, gibt es erst in Reno oder in Salt Lake City, je etwa 5 Autostunden entfernt. Und selbst für ein Bier muss man 20 Minuten fahren bis zur Taylor Canyon Bar.
These are my friends Ellie and Matt.
Oh, Ellie.
Hier kann man wählen zwischen Hamburger mit Pommes frites und Salat oder Hamburger mit Pommes frites ohne Salat.
You know, French fries and salad or French fries or salad.
Tom, der Wirt, möchte sich eigentlich längst schon zur Ruhe setzen, aber bis jetzt hat er noch keinen Käufer für seine Bar gefunden. Für $450,000, so flüstert er mir zu, könnte ich den Betrieb übernehmen, samt dem Wohnwagenpark auf der anderen Seite der Straße. Vielleicht gar kein so schlechtes Geschäft, Konkurrenz jedenfalls ist kaum zu befürchten, die nächste Kneipe ist mehr als 50 Kilometer entfernt. Aber ich muss ja los. Es ist noch weit bis Wichita, Kansas.
Das war Max Ackermann auf seinem Weg zur Mitte der USA. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.